wenn nicht sofort Rückmeldung geben, dann werde ich die Stimme etwas aufdrehen hier, ja. Also es reicht, ja, ist laut genug. Ja, ich sage, manchmal kommen am Ende des Gottesdienstes Leute und dann sagen sie, sie haben nichts verstanden. Naja, dann ist es zu spät. Oder die müssen die CD kaufen und das dann nochmal nachhören. Ja, es ist wirklich schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe jetzt auch Sommerferien gehabt. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe mal ein bisschen Bilanz gezogen. Ich werde jetzt 50. Naja, da denkt man so nach, was hättest du alles machen können? Wo sind die Gelegenheiten, die du verpasst hast? Wo sind vielleicht Irrwege, die du gegangen bist? Und da kann man schon mal etwas, ich sag's mal, melancholisch werden, ja. Und so war es dann auch. Und ich kann euch sagen, ich habe an einem, ich kann sogar noch die Uhrzeit sagen, abends den Eindruck gehabt, obwohl ich sehr vorsichtig bin damit, aber ich hatte den Eindruck, schlag das Losungsheft auf und lies die Losung für morgen. Ich habe das aufgeschlagen und ich habe sowas in den 30 Jahren, wo ich jetzt Christ bin, eigentlich sehr, sehr selten erlebt, dass ein Wort genau reinschlägt. Und auf einmal war das, als würden die Wolken weggehen und die strahlende Sonne in das Leben hinein. Und das war ein wunderbares Wort von Jesus, von Heilung, von Annahme, von Liebe. Und da ging mir das auf einmal wieder so auf, wenn uns Gott begegnet, dann ist das klar, dass das Gott ist. Dann muss dir keiner erzählen, das war jetzt Gott gewesen, der dir begegnet ist. Das ist eine unmittelbare Gewissheit und es ist einfach schön. Ich wollte euch das als Zeugnis weitergeben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Es sind einige jünger, manche sind auch älter. Ihr macht Rückblick, ihr seid traurig, dass ihr manche Situationen verpasst habt oder denkt, hätte ich doch alles anders gemacht. Und dann kommt Jesus hinein und sagt, ich nehme dich, wie du bist, ich habe dich geschaffen und denk bloß nicht, dass du mit 50 oder mit 70 oder mit 80, dass ich am Ende bin. Bei manchen Christen fing es sogar nach der Rente erst an, dass sie so richtig im Segen gewirkt haben. Ja, und so sind wir auch mitten im Predigtthema. Ich möchte heute über das Thema Liebe predigen. Ja, wir leben heute in einer Welt, man sagt, die Liebe erkaltet. Viele Menschen leben nur noch im Kreisen um sich selbst. Ich habe kürzlich eine Nachricht gelesen, dass jemand vor dem Eingang einer Bank, wo die Geldautomaten stehen, zusammengeklappt ist, kollabiert ist. Ja, das sind Leute, das hat die Videokamera gezeigt, über den drüber gelaufen, um das Geld abzuheben. Das ist eine Straftat, unterlassene Hilfeleistung. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle so gestrickt sind, aber es ist doch erschütternd eigentlich, wie wenig sensibel man hier auch bei solchen krassen Situationen reagiert. Ja, wir leben in einer Welt, in der die Liebe immer mehr zurücktritt, aber auf der anderen Seite immer mehr Gesetze erlassen werden, immer mehr reglementiert wird. Geschriebene Gesetze, ungeschriebene Gesetze. Alles wird immer enger reglementiert. Zum Beispiel, ja, nicht nur, dass man beim Fahrrad Helm tragen muss, das gab es früher, hat sich da keiner Gedanken darüber gemacht. Das kann man ja sogar noch nachvollziehen. Es ist sicherer, wenn man hinfällt. Aber vielleicht werden auch bald Nummernschilder an Fahrräder montiert, dass, wenn man dann ja mal ein bisschen abseits fährt, einen Strafzettel bekommt. Aber ich denke nicht nur an geschriebene Gesetze, die immer umfangreicher werden und manche zur Verzweiflung bringen, gerade wenn sie beruflich in diesen Dingen tätig sind, wo es immer mehr Reglementierungen gibt. Es gibt auch viele ungeschriebene Gesetze, Gesetze über die Musik, die wir zu hören haben, über die Kleidung, die man anzuziehen hat. Ich frage mich immer, warum die Modeindustrie für uns Männer zumindest im Sommer nicht mal eine schöne Alternative zum Anzug erfindet. Frauen können schön in Kleidern rumlaufen. Wir Männer müssen im Sommer bei 35 Grad im Schatten, wenn es ein offizieller Anlass ist, immer mit Krawatte und Anzug rumlaufen. Aber das ist, wenn man dann anders kommt, ist das ein Verstoß gegen eine Kleiderordnung. Ja, also die Gesetze nehmen immer mehr überhand, die geschriebenen und auch die ungeschriebenen Gesetze. Ich will sagen, Gesetze sind notwendig, sie regeln unser Miteinander. In der Bibel gibt es ja auch viele Gesetze, allen voran die 10 Gebote. Du sollst nicht, das tust du, das tust du nicht. Und die heilige Tora, die im Judentum ja als das heilige Buch verehrt wird, die 5 Bücher Mose, enthalten in weiten Teilen viele Regeln und Gesetze, die genau zu beachten sind. Ja, mit den Gesetzen ist es so, dass sie eigentlich dem Leben förderlich sein sollen. Sie sollen uns helfen, im täglichen Miteinander zurechtzukommen. Aber, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema Liebe, Gesetze neigen auch dazu, unser Leben einzuengen. Gesetze neigen dazu, uns in ein, wie man sagt, stählernes Gehäuse hineinzubringen und alle Freiheit zu ersticken. Wenn der Tag nur noch durchgetaktet ist mit Regeln und Vorschriften, ist Leben und Freiheit in dem Sinne kaum noch möglich. Im Gemeindebereich nennt man diese Überhandnehmen von Regeln und Satzungen Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit heißt nicht, dass man Gesetze hat, an die man sich hält, sondern Gesetzlichkeit meint, dass diese Regeln überhand nehmen und Menschen, Christen und auch ganze Gemeinden einengen, zur Heuchelei führen, manchmal sogar zu Krankheiten. Ich kenne eine andere Gemeinde, da gibt es eine Frau, die zu allen Anlässen betont, dass die Frau in der Gemeinde nichts zu sagen hat. Die Frau schweige in der Gemeinde. Und ich habe zu dieser Frau mal, ich habe dir ins Gesicht gesehen, habe gesagt, also mal ganz ehrlich, die Person, die hier am meisten redet, bist du. Ja, die Gesetze gelten dann für andere, aber für mich gelten sie nicht. Ich darf reden. Also ihr merkt schon, wo das dann hinführt. Das führt zur Heuchelei. Manche werden krank. Manche kriegen Angstzustände, weil sie gar nicht mehr genau wissen, bin ich jetzt in der Spur oder nicht? Und ja, das führt dann zu sehr schwierigen Situationen in den Gemeinden. Und deshalb, und jetzt kommen wir zu dem Predigttext, und dann werdet ihr auch gleich sehen, was das mit Liebe zu tun hat. Die Pharisäer, das waren Gruppierung, also war eine Gruppierung zur Zeit Jesu, die sehr viel Wert auf Regeln gelegt hat. Ich kann es mal einfach sagen, die Pharisäer waren eine Gruppe von Leuten, die sagten, die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes, die Tora, diese heiligen Weisungen Gottes, die sind so heilig, dass wir sie auf keinen Fall antasten dürfen. Beispielsweise das Arbeitsverbot am Sabbat. Wir dürfen auf keinen Fall das Gebot, dass du am Sabbat ruhen sollst, irgendwie übertreten. Naja, und dann machen wir um diese heiligen Gebote Schutzzäune, die etwas weitergezogen sind und sagen dann, am Sabbat darfst du nur so viele Kilometer unterwegs sein. Am Sabbat darfst du kein Feuer machen. Steht alles nicht in der Bibel drin, aber man zieht hier einen Zaun darum und sagt, wenn wir das genau beachten, dann können wir es selbst, wenn wir an dem Zaun ein bisschen gekratzt haben, haben wir immer noch nicht den Kern, die heiligen Gebote Gottes übertreten. Ja, und diese Pharisäer, deren Leben von Regeln geradezu eingeschnürt war, die kommen jetzt zu Jesus und Jesus hat ihnen ja gerade Selbstgerechtigkeit und Heuchelei vorgeworfen und sie stellen Jesus eine Frage über das Gesetz und jetzt muss ich die Pharisäer auch mal loben oder positiv erwähnen, diese Frage, die sie stellen, die ist richtig gut. Jetzt hört mal hin, Matthäus 22, Abvers 34. Als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, das war die Geschichte vorher, die Sadduzäer waren wieder eine andere Gruppe, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, prüfte ihn und fragt, Meister, Welches ist das höchste Gebot und Gesetz? Also das ist eine gute Frage. Wenn es so viele Gesetze und Gebote gibt, gibt es irgendein Gebot, irgendein Gesetz, das an der Spitze steht und aus dem alle anderen Gebote ableitbar sind? Man könnte so auch sagen, gibt es ein Gebot, das so an der Spitze steht, dass es ein Prüfstein für alle anderen Gesetze und Gebote ist? Was ist das höchste Gebot? Und jetzt antwortet Jesus aus dem 5. Buch Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Und das andere ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus könnte sagen, an diesen beiden Geboten hängt die ganze Bibel, das Alte Testament. Das heißt, wer dieses Doppelgebot hält, hält alle anderen Gebote. Oder umgekehrt gesagt, du kannst alle möglichen Gesetze und Gebote halten, ohne Tadel. Aber wenn du dieses Gebot nicht hältst, dann ist alles umsonst. Paulus sagt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, dem Kapitel über das Hohelied der Liebe. Er sagte, wenn ich mit Menschenzungen reden könnte und könnte sogar die Sprache der Engel und hätte die Liebe nicht, wäre das wie wenn du eine Glocke aufhängst und mit dem Hammer draufhaust. Das macht viel Krach, aber es ist nichts dahinter. Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste, hätte alle Erkenntnis und hätte sogar Glauben, um Berge zu versetzen. Könnte man ja sagen, wunderbar. Aber wenn die Liebe nicht dabei wäre, wäre es nichts. Und wenn ich alles, was ich habe, verkaufe, mein Haus verkaufe, gut, ein Haus hatte er nicht, aber allen Besitz, den er hat, verkaufen würde und den Armen gebe und wenn ich sogar meinen Leib verbrennen würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre mir es nichts nütze. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dieses Doppelgebot erfüllst, hältst du alle Gebote. Und umgekehrt, wenn du alle Gebote hältst und dieses Doppelgebot nicht, hast du sie alle übertreten. Also, ich würde mal sagen, da ist Feuer drin in dem Text. Das ist nicht einfach nur so irgendein Geschwätz. Da sind wir im Zentrum. Und jetzt wollen wir in aller Kürze, aber auch hoffentlich in aller Deutlichkeit einmal dieses Doppelgebot durchgehen. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt in dieser Predigt und in den paar Minuten die Sachen nur antippen kann. Man könnte ganze Predigtreihen über diesen Text halten. Aber wollen wir die Zeit gut nutzen? Zunächst sehen wir uns einmal an, dieses Wort Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ich habe mal die Wörter nachgeguckt. Diese drei Wörter beziehen sich auf unser ganzes Leben. Man könnte sagen, du sollst mit deinem ganzen Leben, deinem Willen, deinem Verstand, deinen Gefühlen, dein Unterbewusstsein, deiner leiblichen Existenz, alles, was du hast, Gott, den Herrn, deinen Gott, lieben. Nun, dieses Wort Liebe ist im Deutschen ja heute, würde ich sagen, eher reserviert für Romantik. Also wenn man sagt, ich liebe etwas oder auch unter Menschen, ja, die große Liebe, dann meint man Sympathie, hingezogen sein. Man sagt ja auch, wenn Paare auseinandergehen, die Liebe war weg, wir haben uns nicht mehr geliebt. Das heißt dann, die Gefühle waren weg, die Schmetterlinge im Bauch waren nicht mehr da. Romantische Sympathie. Und die Werbung bedient diese Worte ja auch. Ich wohne übrigens jetzt in Hattersheim, neue Wohnung, ja. Da war ein Werbeplakat für Kaffeewerbung. Ist es noch Fremdgehen, wenn es schon Liebe ist? Da ging es um Kaffee, ja. Also das ist halt heute die Art und Weise, wie das Wort Liebe gebraucht wird. Im Griechischen ist das anders. Das griechische Vokabular ist viel weiter gefasst. Es gibt zum Beispiel für erotische Liebe gibt es das Wort Eros, ja, ganz eindeutig. Für dieses romantische Sympathie, diese Sympathieliebe, wie man Kaffee liebt oder Musik liebt oder unter Freunden, die Liebe unter Freunden ist, gibt es das Wort Philia. Ein Grieche, wenn er sagt, ich liebe Musik, dann nimmt er dieses Wort Philia. Aber hier steht weder Eros noch Philia, hier steht das Wort Agape. An allen Stellen. Was ist Agape? Auf Latein heißt es Caritas. Was ist Caritas? Was ist Latein? Und ich habe gar nicht im Lexikon nachgeguckt. Ich habe im ersten Johannesbrief nachgesehen. Und tatsächlich in 1. Johannes 4, Vers 16 wird gesagt, was Agape ist. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Man könnte auch sagen, Agape ist Gott. Ich will noch mal darauf hinweisen, hier steht nicht, dass Gott Eigenschaften hat und eine der Eigenschaften ist, dass er unter anderem auch liebt. Sondern Gott ist von seinem ganzen Wesen her Liebe. Das heißt, wenn du wissen willst, was Agape ist, dann musst du Gott anschauen. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wo schauen wir Gott an? Wir schauen Gott an in Jesus. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gottes Liebe in Aktion. Johannes 3, Vers 14. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass allen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, Liebe ist hier nicht in erster Linie ein schönes Gefühl, sondern Liebe ist ein konkretes Handeln zum Wohl des anderen. Es gibt viele Bibelstellen, ich kann sie jetzt nicht vorlesen, ich kann sie nur mal nennen, Hebräer 12, Vers 2 zum Beispiel. Da wird eindeutig gesagt, dass Jesus hätte im Himmel bei seinem Vater bleiben können. Es gab keinen äußeren Druck, Mensch zu werden und den Weg ans Kreuz zu gehen. Der einzige Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, um für die Sünde der Menschheit zu sterben, ist die Liebe. Und diese Liebe stellt den anderen, den Nächsten, in den Fokus. Und in Jesus Christus ist diese Liebe auf die Welt gekommen. Und wir haben diese Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist. So, jetzt kann man sagen, okay, ist ja einfach, die Predigt kann aufhören. Wir wissen jetzt, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist doch ganz einfach, jetzt gehen wir raus und fangen halt einfach mal damit an. Ja? Aber ich sagte ja, wenn man mal 50 ist und sein Leben nachguckt, ich muss sagen, so toll war das meistens nicht. Seien wir mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen stellen wir nicht den Nächsten, das Wohl des Anderen in den Mittelpunkt, sondern eigentlich neigen wir doch alle dazu, unser eigenes Wohl, unser eigenes Ansehen, unsere eigene Ehre in den Mittelpunkt zu stellen. Und da sind wir jetzt hier bei dem anderen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das ist etwas, was heute nicht sehr verbreitet ist, aber ich sage es trotzdem, weil es zur Reformation auch gehört. Ich lese mal aus dem Heidelberger Katechismus vor, aus dem Jahre 1563. Alter Text, aber sehr aktuell. Da ist der erste Teil überschrieben von des Menschen Elend. Und da ist eine Frage, da heißt es, was fordert Gott von dir, Mensch? Und dann steht, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Leben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die nächste Frage heißt, kannst du das Gebot erfüllen? Und die Antwort heißt, nein. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ich liebe diese alten Texte, weil da wird einfach mal nicht so kirchenamtlich alles vernebelt, da wird mal Klartext gesprochen. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist Reformation. Das haben die Reformatoren gelehrt. Warum hasse ich Gott und meinen Nächsten? Ich habe doch gar keine bösen Gefühle gegen Gott. Nein, es geht hier nicht um böse Gefühle, sondern es geht darum, dass Gott und mein Nächster mich hindern wollen, mein Ego zu entfalten. Die Nächsten stehen mir im Weg. Sie hindern mich daran, mich zu entfalten, ohne Rücksicht auf andere. Das kannst du jetzt auch auf deine Situation mal runterbrechen. Vielleicht bist du in irgendeinem Beruf tätig und da sind lukrative Stellen zu besetzen. Ja, die möchte ich haben. Und dann kämpfe ich dafür, möglichst gute Posten zu bekommen. Das geht weiter über den Straßenverkehr. Man kann das jetzt auf alle möglichen Gebiete übertragen. Ich hasse Gott und meinen Nächsten, insofern sie mich daran hindern, mein Ego darzustellen auf Kosten von anderen. Heute wimmelt es von Selbstdarstellungen. Und wenn halt einer sich selbst darstellt, dann geht es auf Kosten der Selbstdarstellung anderer. Ich hasse Gott und meinen Nächsten, indem sie mich daran hindern, mich durchzusetzen gegen die Interessen anderer. Das ist die Sünde, die Ich-Besessenheit des natürlichen Menschen. Luther sagt, der Sünder ist wie ein Igel, der ist in sich selbst verdreht, nur in sich selbst wie eine Kugel und nach außen sind die Stacheln und wehe dem, der ihm zu nahe kommt. Es geht also hier nicht darum, sich erstmal selbst anzunehmen, bevor man die anderen annimmt. Das mag psychologisch richtig sein, sondern an dieser Stelle heißt, du sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben, wird vorausgesetzt, dass jeder Mensch um sich selber dreht. Und das Gebot sagt, so wie du permanent um dich selber drehst, so setze jetzt mal deinen Nächsten an diese Stelle. Ich habe ein Bild gehabt bei dieser Predigt, das uns das vielleicht etwas deutlicher noch macht. Es ist das Bild von der Sonne, um die sich dann Planeten drehen. Und der Mensch von Natur aus sieht sich als die Sonne, um die sich alles zu drehen hat. Das Problem ist nur, dass die anderen Menschen auch Sonnen sind. Und da weiß keiner, wer jetzt um wen sich drehen soll. Manche werden dann gezwungen, sich um andere zu drehen, aber das taugt ja erst recht nichts. Und das ist auch so anstrengend, deshalb klappen viele Menschen zusammen, deshalb ist unser Leben so anstrengend. Denn wenn man sich ständig in den Mittelpunkt setzt, seine Interessen durchsetzen will, sich selber darstellen will, das wird auf Dauer sehr, sehr mühsam. Und jetzt kommt hier Jesus und dieses Doppelgebot der Liebe und sagt so, du Sonne, jetzt setze ich dich mal wieder dahin, wo du eigentlich hingehörst. Und du sagst, nein, ich will nicht, ich will doch im Mittelpunkt stehen. Vertrau mir doch mal, ich setze dich jetzt dahin, wo du hingehörst. Okay, vielleicht muss man erst mal zusammenklappen, um das zu akzeptieren. Und dann nimmt einen die Hand Gottes und setzt einen nicht mehr an die Stelle der Erde, sondern wir sind dann im Bild gesprochen an der Stelle des Mondes. Der Mond ist der Nächste, die Sonne ist Gott. Und dann drehen wir um unseren Nächsten und mit dem Nächsten um die Sonne. Und dann denkst du, jetzt bin ich nicht mehr im Mittelpunkt, aber im selben Moment merkst du, wie unheimlich entspannend das ist. Das tut so richtig gut. Ich muss mich nicht produzieren. Ich muss mich nicht dauernd rechtfertigen. Ich muss nicht dauernd der Welt beweisen, wie toll oder wenig toll ich bin. Ich darf einfach mal, wie es im Lied hieß, Stille vor Gott. Ich darf ruhen an dem Platz. Und das ist halt immer der Mond. Aber du kommst zur Ruhe, weil es deine Bestimmung ist. Und dann kommt, wenn das mal so hingesetzt ist, und anderes heißt ja Christsein nichts, dass wir mal von unserem Thron weggesetzt werden und an die Stelle gebracht werden, wo Gott uns haben will. Dann kommt auch die Nächstenliebe ins Spiel. Wo Gottes Liebe im Herz ausgegossen ist, Römer 5, Vers 5, da werden wir endlich frei. Frei von diesem ganzen Drehen um sich selbst. Und das ist richtig entspannt. Ich möchte mal so sagen, das Evangelium hat eine enorme therapeutische Qualität. Da kannst du dir manche Beruhigungstabletten und so manchen Gang zum Therapeuten sparen. Ganz bestimmt. Ja, und jetzt kann der Nächste im Zentrum stehen. Und die Predigt ist gleich fertig, sage ich. Aber jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Diese Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Wir sind an die Position gebracht, in der Gott uns haben will, aus dem Zentrum raus in unsere Bestimmung. Und jetzt sind wir frei, den Nächsten zu lieben. Und jetzt sage ich etwas, ja, was ich auch immer wieder beobachtet habe, dass diese Nächstenliebe sich durchsetzt. Und Nächstenliebe interpretiere ich jetzt mal als Nächstenliebe in der Familie und in der Gemeinde, wo die Nächsten sind. Um diese Liebe muss gekämpft werden. Die kommt nicht einfach so selbstverständlich. Denn wir leben in einer Welt, die sich von dieser Liebe ja losgesagt hat. Ich mache das an einem Beispiel. Der Apostel Paulus hatte viel Kampf in seinen Gemeinden, wenn es um Verhalten von Christen ging. Und Paulus, sehr interessant, hat den Gemeinden so viele Freiheiten gegeben. Lest mal die Briefe in der Hinsicht. Die Korinther, da ging es im Gottesdienst rund, ja. Und Paulus hat gesagt, ihr könnt ja alles Mögliche machen. Wenn ihr in Zungen redet, okay, ich bete ja viel mehr. Wenn ihr dieses machen wollt, okay, kein Problem. Aber wenn ihr das Liebesgebot übertretet, dann wird es problematisch. Und jetzt gab es einen besonderen Punkt, Römer 14. Es waren damals heidnische Tempel in Rom und dann wurden den Göttern Tiere geopfert. Und die Christen wussten, diese Götter sind keine Götter, das sind Dämonen. Und jetzt wurde das Fleisch von den Opfertieren auf dem Markt verkauft. So, und dann haben die Christen das auch gekauft und bei den Gemeindeessen, bei dem gemeinsamen Abendessen oder Mittagessen oder Liebesmahl, wie sie nannten, wurde dieses Fleisch gebrutzelt und vorgesetzt. Und jetzt gab es eine Spaltung in der Gemeinde. Die einen sagten, wir dürfen dieses Fleisch nicht essen, weil es den Dämonen geopfert wurde. Und die anderen Christen sagen, nein, die Dämonen, die haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen, wir essen das. Ja, und dann gab es eine Spaltung. Und solche Dinge gibt es, Gemeindespaltungen. Und jetzt sagt Paulus, in Liebe achte einer den anderen höher als sich selbst. Paulus sagt, wenn es deinem Bruder Probleme macht, das zu essen, dann verzichte lieber darauf. Das wäre ein Liebesdienst. Aber das ist nicht so einfach. Verzichte lieber darauf. Da muss man sich einen richtigen Ruck geben. Weil ich sage, ich kann das doch essen. Paulus sagt, verzichte lieber darauf. In der anderen Stelle im 1. Korintherbrief ging es um Rechtsstreitigkeiten in der Gemeinde. Da sind Christen von weltliches Gericht gezogen und haben gekämpft. Und Paulus sagt, wenn es darauf ankommt, gib lieber, dass dich jemand übervorteilt, nennt er es. Lass dich lieber über den Tisch ziehen, als so ein Schauspiel abzuliefern. Und ihr merkt, da muss man drum kämpfen. Das kann man in unsere Zeit übertragen. Es gibt Gemeindestile mit Musik und die Art und Weise, wie man Gottesdienst feiert. Und da wird manchmal wenig gekämpft. Es wird viel gesagt, wenig gekämpft. Manchmal gibt es dann Spaltungen, bevor man gekämpft hat. Und manchmal gibt es Spaltungen, bevor man gute Kompromisse gefunden hat. Ich bringe noch ein Beispiel, damit ihr seht, es ist nicht abstrakt. In einer Gemeinde, die war viel größer als die, gab es eine Reihe, da war die Fensterwand mit Türen und Fenstern und die andere Wand, das war einfach mit Türen. Naja, und dann wurde das erste Lied im Gottesdienst gesungen. Auf einmal standen ein paar Leute auf und haben die Fenster zugemacht im Sommer. Ja, beim zweiten Lied standen andere auf und haben die Fenster wieder aufgemacht. Und als dann beim dritten Lied irgendwer wieder aufstand, um die Fenster wieder zuzumachen, war ein richtiger Gemeindekrach im Gange. Aber richtig, das ist kein erfundenes Beispiel. Und dann musste der Pastor mit dem Vorstand in vielen Gesprächen einen Kompromiss aushandeln. Den hätte man nie autoritär von vorne verkündigen dürfen. Der wurde in vielen Gesprächen und Gebeten wurde der ausgehandelt. Dann hieß es, die Fenster bleiben auf. Wer friert, setzt sich an die Wand. Und wer schwitzt, setzt sich ans Fenster. Ja, ganz einfach eigentlich. Aber es hat viel, viel Kampf und Gespräche und Gebet gekostet. Also ihr merkt schon, das geht nicht von selber. Aber es steht auch nirgends, dass es von selber geht. Und vielleicht bist du gerade in etwas drin, vielleicht bist du in Schwierigkeiten und Problemen drin, wo es um dieses Thema Nächstenliebe geht. Dann tröste dich dabei, dass die ersten Christen auch kämpfen mussten und viel investieren mussten, dass diese Liebe nicht nur ein schönes Wort, sondern auch Wirklichkeit wird. Denn Woran wird die Welt erkennen, dass wir Christen sind? An den schönen Sprüchen, an den tollen Gottesdiensten, das ist ja auch, aber nach dem Johannes-Evangelium, Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.